Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der Wildkräuter-Podcast für alle, die lernen wollen, wie man sich ganzjährig, alltagstauglich und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Du erfährst, wie du sie für deine Gesundheit nutzt oder in Küche, Haushalt und Hausapotheke sicher anwendest. Dazu geben wir dir wöchentlich viele Tipps, holen die Größen der Szene vors Mikro und erzählen dir wunderbare Geschichten dazu. So wie heute. Heute geht es um die Esche, ein Baum, der die ganze Welt auf seinen Schultern trägt. Wenn dir unsere Essays gefallen, dann hol dir gleich nach dieser Folge unser Buch Krautstrauß. Das versammelt 12 unserer schönsten Pflanzenstories mit Lieblingsrezepten und Anregendem für all deine Sinne. Der Link zum Buch steht in den Shownotes. Schreib uns dazu auch gerne ein paar Zeilen und auch zum Podcast, denn nur so können wir die allwissenden Algorithmen weiter füttern. Ein dickes Danke und jetzt geht's los. Krautessay. Die Esche. Eine Schöpfungsgeschichte in 3 Akten. Erster Akt. Die Schöpfung. Am Anfang war der Baum. Eine Esche, weiß ich, heißt Yggdrasil. Den hohen Baum netzt weißer Nebel. Davon kommt der Tau, der in die Täler fällt. Immergrün steht er über Urds Brunnen. Völuspá, Liederedda, Vers 19. Zunächst scheint da nichts immergrün. Die Straße glänzt vor Regen, die Welt ist grau. Ich haste und eile, den Kopf nach unten in der Kapuze versteckt. Es ist später Herbst, wenn die Welt ihre Farben verliert. Ihre Zeit. Sie legt dir ihre Fährten überall auf die Wege, wenn sie als eine der letzten ihr Blätterkleid abschüttelt. Wenn du den Blick für ihre gefiederten Blätter geschärft hast, dann hinterlässt sie Fingerabdrücke, wo du auch gehst und stehst. Sie fällt gerade im Herbst so auf, wenn sie ihre grünen, markanten Fiederblätter abstreift wie ein Vogel in der Mauser. Blätter, die wie Vogel schwingen, die Luft streicheln, ein Federkleid. Sie sind spät aus tiefschwarzer Tatze hervorgegangen, haben ein knappes Halbjahr den stinkenden Atem der Stadt gefiltert, um jetzt Platz zu machen für das grafische Winterkleid, in dem die Krone zu ihrem Recht kommt, weil sie mit ihren Ästen Zeichen in den Himmel malt. Ein Blick nach oben zu ihr in den Nachthimmel. Zigtausend Regentropfen benetzen mein Gesicht, sodass sich der Blick im Nu verschleiert. So wirkt sie noch unwirklicher, noch erhabener und obschon sie vor den Augen zu verschwimmen scheint, noch präsenter. Eine Erscheinung inmitten von abgerockten Gestalten und bepinkelten Grünstreifen. Eine stille Zeugin für städtische Exzesse, die sie weit von oben herab begutachtet und mir ein Zeichen sendet, sie zu beobachten, sich ihr anzuvertrauen, sie wahrzunehmen. Jetzt hat sie sich zu erkennen gegeben, nach Jahrzehnten der Ignoranz. Jetzt ist sie bereit, aus ihrem Leben zu erzählen, mich einzuweihen und anzulernen. Beginnen wir also ganz vorne, wenn sich alles aus dem Staub erhebt. Die Esche, die Weltenesche, der erste Baum, der wächst, nachdem der Riese Ymir durch die Hand der Götter fiel. Die Esche ist der größte und prächtigste Baum der Welt, der Mittelpunkt des Kosmos. Seine Äste ragen in alle 9 Welten. Die Äste verbinden die Unterwelt mit der Welt der Menschen und der Götterwelt. Yggdrasil lautet ihr mystischer Name, den uns die Dichter der Liederedda aus dem 13. Jahrhundert überliefern. Der Weltenbaum hält Himmel und Erde auseinander und repräsentiert eine kosmische Ordnung. Yggdrasil ist immergrün, ein Symbol für Unsterblichkeit. Ein Baum, der wissend ist, ein Baum, der für das Leben steht und ein Hort für Tiere, die seine Zerstörung im Sinn haben. Er ist Heimstatt des geschwätzigen Eichhörnchens Ratatöske. Die Ziege Heidrun lebt im Geäst der Esche, ihre Milch ernährt Odins Krieger. Ein Adler verschlingt ihre Blätter, der Stamm fault. Und die 4 Hirsche, Dain, Dvalin, Dunar und Durator, nagen an seinen Trieben. Der Tau, der von Yggdrasil fällt, wird Honigtau genannt. Von ihm ernähren sich die Bienen. Die Schlangen Goin und Moin saugen an ihren Wurzeln, die in die Heimat der Riesen nach Jotunheim ebenso wie in die Unterwelt Niflheim oder ins Götterreich Asgard hineinragen. was klingt wie eine Achterbahn im Phantasialand, ist voller Dramatik. Die drei Schicksalsgöttinnen, die Nornen, sitzen an Yggdrasils Wurzeln und weben das Schicksal der Menschen, während die Tiere den Baum schädigen und Unfrieden stiften. Im Kosmos wirken eben erhaltende und zerstörerische Kräfte. Und wenn Yggdrasil zu beben beginnt, ist das Weltenende Ragnarök nahe. Doch mit dem Untergang der immergrünen Esche ist Platz für eine neue, geläuterte Zeit. Was für ein erster Akt, dem wir hier folgen dürfen. Größer geht's nicht. Und am Anfang und im Zentrum steht die Esche. Wirklich? Tatsächlich gibt es diverse Baumkulte in der Überlieferung, die nicht zwingend mit einer Esche in Verbindung zu stehen brauchen. Manche Deutungen legen eher nahe, dass Yggdrasil Eibensäule bedeutet, vom Germanisch Igva, die Eibe. Diese Meinung stützt sich vor allem auf die Schilderung Adams von Bremen aus dem 11. Jahrhundert über den heiligen Baum, der im schwedischen Uppsala stand. Zitat: Nahe bei diesem Tempel steht ein sehr großer Baum, der seine Zweige weithin ausbreitet und im Winter wie im Sommer immer grün ist. Welcher Art derselbe ist, weiß niemand. Die Verwandlung von der Eibe zur Esche erklärt man sich zum Beispiel dadurch, dass beide Bäume auf Island, wo die Edda-Texte abgefasst wurden, nicht wuchsen und die Baumarten in Unkenntnis verwechselt wurden. Doch wie dem auch sei, unstrittig ist, dass Bäume mächtige Wesen sind, gleichsam Vehikel zum Reisen in andere Welten für diejenigen, die kundig sind. Und wir wollen jetzt kundig werden und uns der Esche zuwenden, einem Baum, der so viele Besonderheiten aufweist, dass er zu Recht ins Reich von Heldengeschichten gehört. Daher lauschen wir seinen Seltsamkeiten und hören mehr über seine drei Geschlechter, über die immergrünen Blätter, die, so wie sie sind, vom Baum fallen, treffen auf tiefschwarze Tatzen und anmutige Flügelnüsse. Und in allem tanzt eine Lichtgestalt. Fedrike fiedert der Sonne entgegen. Und weil die Esche in vielerlei Hinsicht so anders tickt, beginnen wir im Winter, wenn wir ihre Gestalt am besten erfassen können. Wenn wir ihren kerzengeraden Stamm umfassen und in ihre Krone blicken, die dicht verzweigt ist wie Gehirnnerven, auf das uns ein Licht aufgehe. Junge Eschen streben in unfassbarer Grazie gen Firmament, ihre Krone bereits im frühen Lebensalter massiv. Du kannst vergessen, an ihre Blätter zu kommen, zu hoch setzen die Äste an, sodass der Stamm aus fahler Rinde glatt, schlank und aufrecht emporwächst. Man ahnt nur an der Dichte der Krone, dass sie zu großem fähig ist. Markant in der dunklen Jahreszeit sind ihre ebenso düsteren, tintendunklen Knospen, geformt wie ein Rehhuf. Dann hast du sie gefunden, wenn du sie erspähen kannst, die Esche, die du jetzt zweifelsfrei bestimmen kannst. Und wenn das noch nicht reicht, erblicke die dicht am Ast hockenden, sandfarbenen, papierenen Samenpakete, die der Frucht Flügel verleihen. Eschenfrüchte sind absolut faszinierende Flugobjekte, die sich in den Himmel schrauben und die Elemente Luft und Erde, Wasser und Sonne miteinander spielen lassen. Wie eine Zunge geformt, drehen sie auf und lassen sich dabei viel Zeit. Sie hängen oft noch bis tief in den Winter in den Ästen und wissen um die Kunst des Wartens, um den rechten Moment, eine majestätische Gestalt mit vornehmer Zurückhaltung. Ein Geschöpf, dessen Schöpfung Zeit braucht. Die Samen keimen bis zu 5 Jahre bei hoher Schattentoleranz und wenn sie auf fruchtbaren Boden fallen, meint ausreichend feucht und genügend kalkhaltig. Dann gräbt sie sich ins Erdreich und eine ausgewachsene Esche kann einen Wurzelteller von bis zu 3,5 Metern im Durchmesser und bis zu 1,5 Metern Tiefe aufweisen. Wie Yggdrasil in der Schöpfung verankert und besser verwurzelt als Buche, Ahorn oder Douglasie. Daher stellt sie auch einen Höhenrekord auf und gehört zu Europas größten Bäumen mit rund 40 Metern. Sie ist auf dem gesamten Kontinent verbreitet, bis in eine Höhe von rund 1300 Metern in den Alpen. Die Esche ist ein Ölbaumgewächs, zusammen mit dem Flieder, dem Liguster oder der Forsythie. Wir können uns ihr Gespinst aus Ästen lange im Jahr anschauen, denn, auch hier wieder eine Besonderheit, die Esche ist der Laubbaum, der am spätesten Blätter bekommt. Sie wartet sehr genau die allerletzten möglichen Fröste ab, um dann ihre schwarzen Tatzen zu sprengen und Platz für violette Blütchen zu machen. Ihre Blätter sind markant, satt dunkelgrün, die Unterseite heller und ideal geformt für das Spiel mit dem Licht, gefiedert mit rund 13 Blättchen, die je ein Blatt ergeben. Länglich, lanzettlich geformt, vorne spitz. Licht und leicht ist ihre Anmutung, durch die Luft tanzend und ein luftiges Blätterdach bildend, das in der Lage ist, dich zu beleben und zu stärken, Verhärtungen zu lösen und deine Fantasie anzuregen. Vielleicht war Yggdrasil also doch eine Esche, denn die Wunder nehmen nicht ab, wenn wir weiter bei ihren botanischen Besonderheiten bleiben. Wie kaum ein anderer Baum flirtet die Esche mit dem Licht. Sie verdreht und verbiegt sich in einer sonst nicht gekannten Weise, um sich keinen Sonnenstrahl entgehen zu lassen. In Waldgesellschaften hat sie es nicht leicht. Die Buche ist ihr stets präsente Gegenspielerin. Im klassischen Drama kommt hier also eine Unheilgöttin ins Spiel, die der schlanken, buchstäblich besonnenen Esche das Wasser abgraben möchte. Ein Duell der Baumgiganten, das wir in unseren Gedanken weiterspinnen können, wie die Nornen die Schicksalsfäden. Im grünen Konzert des Sommers geht sie daher häufig mit ihrem Gefieder unter, steht in der zweiten Reihe. Sie ist keine, die sich vordrängt. Ihre schlanke Statur fügt sich auch im Stadtraum zwischen anderen Parkbäumen perfekt ein. Die Esche ist kein lauter Baum, eher fein, strukturiert, vornehm, edel, wissend. Fraxinus excelsior. Die ganze Welt in sich zusammenhaltend? Wenn die Esche wächst und gedeiht, zeigt sich etwas Hypermodernes. In Zeiten vielfältiger Geschlechtszuschreibungen setzt die Esche noch einen drauf. Eschenblüten sind zweigeschlechtig, aber auf einem Baum kann auch das eine oder andere Geschlecht mehr oder weniger reduziert sein, bis hin zu rein männlichen oder rein weiblichen Bäumen. Das gleichzeitige Vorkommen von Bäumen mit einerseits zwittrigen, andererseits eingeschlechtlichen Blüten wird botanisch als dreihäusig bezeichnet. Und weiter im Superlativtext. Die Edda spricht von einem immergrünen Baum und in der Tat, wir haben schon davon erzählt, die Esche wirft ihr kunstvoll geformtes Blattwerk als einzige im Herbst grün ab. Lass das mal sacken. Und wenn es dann auf der Erde liegt, zersetzt es sich sehr rasch, sodass wir auch von Wegwerfzweigen sprechen. Wie eingangs erzählt, wird dir gerade in der beginnenden Düsternis der dunklen Jahreszeit erstmal bewusst, wie umgeben wir von Eschen sind. Sie scheinen einen auf Schritt und Tritt zu begleiten. Still und stumm, unentdeckt. Und daher flüstern sie leise von den Welten, die wir nicht wahrnehmen, und erzählen vom großen Geheimnis der Schöpfung. So wie sie mir plötzlich mit den letzten Federn ihrer Blätter in die Feder diktierte: Mach dich locker und sei festen Mutes. Locker und leicht, fest und hart. Damit spielt sie, das ist ihr Metier. Daher kommen wir nun zu ihren materiellen Eigenschaften. Etwa zu ihrem fantastischen Holz, das seinem Eigentümer viel Geld einbringen kann, wenn er es geschafft haben sollte, die nicht ganz einfache Aufzucht der Esche sicherzustellen. Hören wir meinen Lieblingschronisten aus dem 18. Jahrhundert, Herrn Krünitz. Zitat: Die Esche ist ein so nutzbarer Baum, dass man ganz sicher rechnen kann, sie bringe dem Eigentümer nach 30 oder 40 Jahren ebenso viel ein wie eine Eiche in 70 Jahren. Zitat Ende. Ein Brotbaum also und zu was alles nutze. Versetzen wir uns noch einmal in die Zeit, als ein Online-Kaufhaus noch lange nicht erfunden war und der Mensch aus Erdöl keine Gegenstände mit Ewigkeitsgarantie herzustellen vermochte, die den Planeten wahrscheinlich als einziges überdauern. Dazu Krünitz. Zitat: Die Tischler, Drechsler, Wagner, Stell- und Rademacher verarbeiten dasselbe und bei dem Landmann ist es der Hauptteil seines Geschirrholzes. Es werden daraus, also aus der Esche, Sättel, Wagenbäume, Achsen, Narben, Felgen, Speichen, Rungen, Grendel, Klötze zu rollen, Backtröge, Mulden, kleine Handleitern, Schubkarren, Harken, Flegel, Egebalken, Handgriffe zu allerlei Werkzeugen, Axthelme, Fässer, Kannen, Löffel, Becher und so weiter verfertigt. Zitat Ende. Eschenholz ist zäh, tragfähig und zugleich elastisch. Sportgeräte wie Ski, Schlitten oder Barrenhäume, Parkett, all das ist aus Eschenholz. Und so nimmt es nicht Wunder, dass auch Maschinen wie Webstühle aus ihrem Holz gefertigt sind. Ein Baum, der dem Broterwerb zuträglich ist. Wir könnten außerdem noch Tinte aus ihm herstellen und ihn zum Gerben nutzen. Häuser baute man nicht aus Esche, dazu sind andere Hölzer deutlich geeigneter. Oder wir schnitzen mit Chiron einen Speer aus Eschenholz, der Hektor, den Widersacher seines Ziehsohns Achilles, in die ewigen Jagdgründe verwies. Das klingt in der Ilias von Homer dann überliefert so, Zitat, rasch ihm folgte sein Volk mit rückwärts fliegendem Haupthaar, Schwinger des Speeres und begierig mit ausgestreckter Esche, krachend des Panzers Erz an feindlicher Brust zu zerschmettern. Der deutsche Name Esche leitet sich übrigens ab vom althochdeutschen Ask, Speer, Bogen oder auch vom keltischen Esca, Wasser. Die Edda, die Ilias, beides große Geschichtensammlungen und immer die Esche. Bleiben wir daher noch eine letzte Szene im ersten Akt der Schöpfung und beschauen uns, wie die Heilkunde aus ihren Eigenschaften schöpfte. Bleiben wir zunächst bei den Tieren, die an ihren Wurzeln nagen, den Schlangen, die die Edda Goin und Moin benannte. Viel früher in der Antike lesen wir bei Dioskurides, der Saft der Blätter in Wein getrunken und im Umschlag hilft denen, die von Schlangen gebissen werden. Das bestätigt unser Grünitz auch noch fast 2000 Jahre später. Also gegen Schlangen oder auch Hundebisse und bei Wunden allgemein ist die Esche erste Wahl. Das bestätigen auch die Kräuterbücher des 16. Jahrhunderts. Zitat: Bei frischen Schnittwunden, dass man sogleich einen nicht zu jungen noch zu alten Ast von einer Esche holen lasse. Hat man die Eschenrinde abgelöst, so wird die Wunde vom Blut gereinigt und zusammengedrückt und die innere, saftige Seite der Eschenrinde darauf gebunden. Hernach noch mit Leinwand umwickelt und täglich 2 bis 3 Mal gewechselt. Eine recht witzige Überlieferung lesen wir bei Hieronymus Bock, der wiederum Plinius zitiert und die Esche als Diät-Tipp weitergibt. Viele lehren, Zitat, wann man Eschenlaub zerstößt und etliche Zeit den Saft mit Wein trinkt. Das soll die feinen Leute mager machen. Ich hab's nicht versucht. Wo gut gegessen wird, ist der reichhaltige Trunk nicht weit und so verrät uns Hildegard von Bingen, dass die Esche eine gängige Bierzutat gewesen ist. Zitat. Willst du von Hafer Bier ohne Hopfen bereiten, so koche das mit ebenso viel Gruß unter Zutat von sehr vielen Eschenblättern. Dieses Bier reinigt den Magen des Trinkenden und macht seine Brust leicht und angenehm. Und wenn Ziegen irgendwie krank werden, gebe man ihnen oft Eschenblätter zu fressen und sie werden gesund werden. Andere nutzen die Blätter als rheumalindernden Tee im Verbund mit Weidenblättern, Brennnesseln, Birken und Mädesüß, was du auch heute noch ausprobieren kannst. Die Medizin der Neuzeit beginnt mit Theophrastus Bombastus von Hohenheim, besser bekannt als Paracelsus. Als einer der ersten sucht er nach pharmazeutischen Wirkstoffen, die in Bäumen, ihren Bestandteilen oder auch in Sträuchern und Kräutern vorkommen. Hierbei findet er, dass auch die Esche medizinische Wirkstoffe hat. Als Alternative zur sehr teuren China-Rinde gegen Wechselfieber kennen wir ab der Mitte des 17. Jahrhunderts auch Eschenrinde, neben der Rinde der Weide, denn sie wirkt ähnlich entzündungshemmend, schwachfiebersenkend und schwachschmerzlindernd. Die Esche steht wie die Weide in feuchtkalter Erde und daher lindert sie auch Beschwerden, die sich in diesem Element verschlimmern, Gelenkentzündungen zum Beispiel. Vor allem ein Gemmo-Präparat aus Esche, also die Essenz aus ihren Knospen, die du im frühen Frühjahr achtsam in Wasser, Glycerin und Alkohol ausziehst. Und mit dieser Zubereitung unterstützt sie uns ganz besonders bei geschwollenen und schmerzenden Gliedmaßen. Die Früchte finden sich auch im Eschengeist wieder, einem Einreibemittel gegen rheumatische Erkrankungen. Unterstützend nutze sie also gern weiter zur Immunstärkung bei Rheuma oder Gicht und Ausleitungsthemen. In der heutigen Zeit ist die Esche insgesamt allerdings kein Star der Heilkunde mehr. Vielleicht daher gern noch in der Küche? Aus den jungen, noch klebrigen Blättern lassen sich leckere Salate herstellen. In Notzeiten haben die Menschen sogar Öl aus ihren Früchten gepresst, die außerdem dem Vieh als Futter dienten. Nun haben wir die Großartigkeit ihrer Schöpfung genug besungen. Wir haben erfahren, wie einzigartig die Esche unsere Wälder und Auen bereichert und wie tief sie in der Kulturgeschichte zwischen Griechenland und Island verankert ist, mit ihren auskragenden Wurzeln und ihrer lichtliebenden, anmutigen Gestalt. Und wie stets in guten Geschichten muss das nicht gut ausgehen. Die Gefahr naht und nagt. Zweiter Akt. Die Zerstörung. Es ist das falsche, weiße Stängelbecherchen, das großen Appetit hat. Es frisst sich durch das Eschenholz und sorgt für den qualvollen Tod des Baumes. Dabei sieht das alles zunächst ganz putzig aus, wie sich in Reihe und Glied auf den Eschenästen Minipilze mit Hut und Stiel aufreihen. Doch die lustige Armada täuscht. Die Blätter verfärben sich bräunlich, der Baum bildet krebsartige Verdickungen aus und totes Gewebe hängt herab. Das Stängelbecherchen ist ein Pilzparasit, der derzeit freies Spiel hat. Die Esche zittert am Weltenende. Ihre Äste schreiben Alarm in den düster bewölkten Himmel. Tatsächlich ist der pilzige Bösewicht erst seit kurzem auf deutschem Boden, eingeschleppt in den 1990er Jahren aus Asien. Und er hat bisher ganze Arbeit geleistet. In Dänemark sind bis 2013 95% aller Eschen abgestorben. Waldbauern machen nun einen Bogen um sie, pumpen Geld in Rettungsfonds und benennen ein hoffnungsvoll klingendes Projekt Frax for Future, um die Ökologie zwischen Parasit und Esche besser zu verstehen, nach Gegenspielern zu suchen und resistentere Eschen genetisch zu entschlüsseln. Auch die Eschengallmilbe oder der Eschenbastkäfer fallen über die Esche her. Und wieder mal war es der weise Grünitz, der schon viel früher dokumentierte, Zitat, kein Baum wird leichter von Insektengattungen angefallen als die Esche, deren Blätter für sie einen vorzüglichen Reiz haben müssen. Zitat Ende. Denn kaum ein Baum, und da sind wir wieder bei ihren Superlativen, lebt in Gesellschaft mit dermaßen vielen anderen Spezies. Die britische Umweltbehörde zählte vor 10 Jahren rund 1000 Tier- und Pflanzenarten, die mit der Esche vergesellschaftet sind. Aber manche von ihnen, und das wussten bereits die mittelalterlichen Skaldendichter, nagen und nagten an ihr. Der Hirschverbiss, den die Edda poetisch und persönlich den namentlich bekannten Hirschen Dain, Dvalin, Duner und Durator zuschreibt, ist bis heute leider allzu gut dokumentiert. Verbiss und Parasit, die Prognosen für den Baum, der die Welt einst schulterte, sind derzeit düster. Der zweite Akt endet daher krass endzeitlich. Dritter Akt. Der König pflanzt. Wie jedes gute Drama brauchen wir allerdings wenigstens noch einen dritten Akt. Einen Akt, in dem ein König eine Rolle spielt und vielleicht so etwas wie Hoffnung keimen darf. Es war ein kühler Apriltag anno Domini 2023, als zwei Herren mit einem Spaten bewaffnet in ein Beet voller gelb leuchtender Osterglocken und vor dem Hintergrund eines prachtvollen Schlosses eine bessere Zukunft pflanzten. Der König war zu Gast in der trüben Bundesrepublik und goss etwas royalen Glanz über einen Parkstreifen. Charles III. Hat in seinem Leben sicher schon viele Bäume in die Erde getan, doch dieser eine ist eine Esche und einer der ersten, den er in seinem neuen Amt als Staatsoberhaupt eingraben darf. Im Verbund mit dem Bundespräsidenten schaufeln die beiden honorigen Herren also ein Loch und schenken dieser besonderen Pflanze neues Leben, auf das sie wachse, die Esche. Genauer gesagt die Manna-Esche, bekannt für ihren zuckerhaltigen Saft. Die Manna-Esche wird zum Beispiel zur Gewinnung von Diabetikerzucker gebraucht und hilft auch bei Verstopfung. Was für ein Zeichen, denn irgendwie stecken wir gerade ja fest in einem Wurmloch, dass das Alte nicht mehr erträgt, dem Neuen aber noch zu wenig Raum und festen Mut gibt. Es gibt also königlichen Beistand für etwas, das sich zur neuen Weltenesche auswachsen könnte. Wenn also Ragnarök naht, versüßen wir uns den Untergang mit einem Neubeginn. Denn am Anfang ist der Baum. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir freuen uns, dass du bis hierher zugehört hast und uns wertvolle Zeit und dein Ohr geschenkt hast. Dafür geben wir jede Woche unser Bestes. Wenn dir das noch nicht genug war, freuen wir uns, wenn du dir auch noch weitere Folgen anhörst. Es gibt zum Beispiel mittlerweile 9 andere Baum-Essays bei uns. Und wer weiß, vielleicht packen wir die ja auch mal zwischen 2 Buchdeckel, wenn du uns dabei unterstützt. In diesem Sinn blickt auf ein Universum voller Eschen, deine Mo.